liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam eine Stunde verbringen zu einem Thema, das, denke ich, doch viele von uns betrifft, weil wo wir mit anderen Menschen zusammenleben, da braucht es eben immer wieder auch Geduld und da kommt auch immer wieder Wut auf, also halt Ärger und dahinter verbirgt sich eben Aggression. Das gilt sowohl bei Kindern, also wenn in Erziehungsfragen, das gilt aber auch in Partnerschaftsfragen, das gilt aber auch mit den alten Eltern, die vielleicht nicht mehr so sind, wie wir Jüngeren es uns vielleicht vorstellen, gilt auch für demente Personen, wo man ganz besonders viel Geduld braucht, wo auch diese dementen Personen vielleicht sehr, sehr aggressiv sind, das aber gar nicht mehr merken. Also Sie sehen, es ist ein riesengroßes Feld, das wir heute in dieser Schwerpunktwoche Geduld aufmachen. Und Geduld ist eine Frucht des Geistes, wie Sie sicher jetzt schon am Ende dieser Woche oft gehört haben und wissen. Aber diese Geduld ist ein zerbrechliches Gut und es kann uns immer wieder Geduldsfaden reißen. Und da möchte ich Sie jetzt gleich zu Beginn quasi eben zu Ihrem Geduldsfaden hinführen und Sie quasi ein bisschen einladen zu schauen, was ist es denn, was meinen Geduldsfaden zu reißen bringt oder zu reißen bringen kann. Und da wird jeder von Ihnen eine andere Antwort geben, weil jeder Mensch ist anders, jeder ist auch von seinem Charakter anders. Es gibt den ganz ruhigen Phlegmatiker, der nichts aus der Ruhe bringen kann, scheinbar. Aber wenn man ihn mal wirklich reizt und wenn mal sogar ihm der Geduldsfaden reißt, dann ist es furchtbar. Ja, dann ist er komplett außer Rand und Band und völlig aus der Form und ist dann richtig geschlaucht nach so einem Geduldsfadenriss. Also ein Phlegmatiker zu reizen ist schwer, aber auch das gelingt. Und bei einem Choleriker ist es sehr leicht, weil der regt sich wegen jeder Kleinigkeit maßlos auf. Aber das Interessante ist, so schnell reißt ihm der Geduldsfaden nicht. Er tut quasi präventiv sich enorm aufregen und versucht schon vorzubauen, damit ihm der echte Geduldsfaden, der gut verborgen ist beim Choleriker, nicht so schnell reißt. Und man kriegt natürlich einen riesen Respekt, wenn der Choleriker eben einem wegen einer Kleinigkeit zur Schnecke macht, ja? Und in Wirklichkeit ist es Schutz, damit man nicht wirklich in die Tiefe kommt. Man kann ja auch zum Choleriker Narzissten sagen, das ist sehr, sehr verwandt und sehr ähnlich. Es gibt natürlich auch stille Narzissten, aber viele Narzissten sind cholerisch, um sich zu schützen. Dann gibt es noch jemand, der eher histrionisch ist, der sofort sich beschwert, lautstark, um sich selbst auch in wieder zur Ruhe zu bringen. Also der macht seinem Ärger Luft und auch hier scheint so, als ob der Geduldsfaden reißt, aber er reagiert ein bisschen anders, er reagiert nicht so aggressiv, sondern eher um sich ängstlich sorgend. Und da geht es aber auch ganz stark um die eigene Geduld, um die eigene Kontenance, um die eigene Ruhe. Ja, Geduld und Ruhe hängen zusammen. Wenn ich selbst immer wieder in der Lage bin, zur Ruhe zu kommen, indem ich ins Gebet gehe, indem ich mich einfach hinsetze, durchatme, und einfach merke so, jetzt ist mal kurz Pause, jetzt ist mal nichts und ich kann einfach mal auch in die Luft schauen, ich brauche mal an nichts denken, ich kann einfach nur mal da sitzen und zuhören. Das ist schon eine gute Möglichkeit, die Sie haben, um wieder Ihre innere Balance zu finden, Ihre innere Ruhe und damit auch wieder in die Geduld zu kommen, dass auch der Geist Gottes Ihnen die Frucht des Geistes der Geduld schenken kann. Wenn Sie sehr aus Ihrer inneren Mitte quasi herausgeschubst werden und Ihr ganzer Gefühlszustand instabiler wird, dann wird es immer schwieriger. Und dann ist es auch zunehmend unmöglich, dann Geduld zu haben. Wie gelingt es, dass ich wieder in die Geduld hineinkomme, in die Ruhe hineinkomme? wenn ich eben außerhalb meiner Ruhe bin, meines Gleichgewichts bin, das Erste ist, sich mal bewusst zu machen, dass ich jetzt eben wirklich schlecht drauf bin, dass ich jetzt da die Kinder zusammengeputzt habe, obwohl sie es eigentlich gar nicht verdienen. Das, so schlimm war es gar nicht, muss ich mir dann vielleicht selbst eingestehen. Nur ich bin so unrund, ich bin einfach so schlecht drauf, dass ich wegen einer Kleinigkeit viel zu stark überreagiert habe. Und da tut es auch gut, wenn ich es einfach selbst merke, dass ich mich dann auch selber ein bisschen tröste und sage, okay, bist einfach halt schlecht drauf und bist mit dem falschen Fuß aufgestanden oder, keine Ahnung, es ist halt sonst irgendwas mir über die Leber gelaufen und damit ist logisch, dass ich jetzt da so reagiere. Also mir im ersten Schritt ruckzuck selbst verzeihe, weil wenn ich das nicht tue, wenn ich mich jetzt über mich auch noch ärgere, dann können Sie sich vorstellen, dass dann nicht Ihre Geduld und Ihre Ruhe steigt, sondern dass Sie dann eher noch intensiver sich über alles Mögliche ärgern und wenn dann die nächste Kleinigkeit ist, dann geht das so weiter. Das heißt, sobald Sie es im ersten Schritt merken, aha, ich bin außer Form, ich bin jetzt wirklich ausgerastet oder ich bin total ungeduldig, ich bin überhaupt nicht mehr in Gottes Händen, ich bin ein bisschen ein Stück rausgefallen, ja, dann wieder hineinklettern, mich wieder bergen in Gottes Hand und mir selbst nicht böse sein, dass ich rausgefallen bin. Dafür sorgt schon Gott, dass ich wieder reinkomme und dafür sorgt auch der Heilige Geist, dass ich wieder diese Frucht des Geistes geschenkt bekomme, weil er will uns ja beschenken. Es ist ja seine Sehnsucht, auch bei uns zu sein. Ja? Es tut gut, ihn immer wieder zu bitten. Also sobald ich zum Beispiel auch merke, wie innerlich unruhig ich bin, dann bete ich ein kurzes Stoßgebet. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, Gott, wie der heilige Augustinus gebetet hat. Und ich darf wieder zurückgeführt werden in seine Geborgenheit, in seine Ruhe, in die Geduld. Das ist so ein Erste-Hilfe-Programm. Anders ist es, wenn Sie grundsätzlich ein ungeduldiger Mensch sind, wenn Sie grundsätzlich sich über vieles ärgern müssen und das Gefühl haben, alle sind gegen Sie und die Welt ist nicht gut zu Ihnen und Gott lässt Sie auch immer wieder zappeln und Sie müssen sich alles selbst erkämpfen und das Leben ist so hart und so weiter. Ja? Und insgesamt sind Sie einfach unzufrieden. Ungeduld und Unzufriedenheit hängt auch oft zusammen. Also der erste Punkt war, Ungeduld und Unruhe hängt oft zusammen und Ungeduld und Unzufriedenheit hängt oft zusammen. Damit im Umkehrschluss Geduld und Zufriedenheit, die auch eine Frucht des Geistes ist, der innere Friede, hängen auch eng zusammen. Wenn ich also jetzt permanent eher unzufrieden bin und damit auch ungeduldig bin, weil ich einfach schon so entnervt bin, weil ich schon entkräftet bin, weil nichts gelingt, was ich mir vorstelle, dann geht es in einem ersten Schritt hier bei der inneren Unzufriedenheit darum, nochmal nachzuspüren, was ist die Wurzel der Unzufriedenheit. Und das kann ganz, ganz unterschiedlich natürlich wieder sein, aber es gibt so drei große Hauptströme der Unzufriedenheit. Der erste Hauptstrom der Unzufriedenheit ist, dass ich in meinen Beziehungen unzufrieden bin. Sei es mit den Kindern, dass es nicht passt, sei es mit meinem Ehepartner, dass es nicht passt, sei es, wenn ich eben Single bin und alleinstehend bin, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe meine Freunde sind nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich hätte gerne mehr Kontakt zu den Freunden und das gelingt nicht. Also auch bei einem Alleinstehenden geht es um Beziehungen, ganz wesentlich. Halt nicht um ausschließliche Beziehungen oder eben jetzt auch sexuelle Beziehungen, sondern einfach um Freundschaft. Und da geht es auch darum beim Alleinstehenden, wie gelingt mir denn Freundschaft? Wie lebe ich Freundschaft? Habe ich eine gute Freundin? Habe ich einen guten Freund, mit dem ich einfach Kaffee trinken gehen kann, den ich anrufen kann, ohne dass es peinlich ist, dass ich schon wieder den anrufe und er ruft mich nie oder sie ruft mich nie zurück und es ist schon wieder ungleich, sondern kann ich einfach so sein, wie ich bin. Ist es auch ein Stück wie Geschwister, weil bei Geschwistern rechne ich normalerweise, gibt es auch natürlich Ausnahmen und etc., rechne ich normalerweise auch nicht auf, ich habe jetzt einmal angerufen, jetzt muss wieder mein Bruder mich anrufen, ja, sonst passt es nicht, sondern wenn es passt, rufen wir uns an, und wenn es mal nicht passt, passt nicht, und keiner ist böse. Also diese Freiheit, diese innere Freiheit, ist ein wichtiger Punkt. Also erster Strang, ich bin unzufrieden, wenn es mit den Beziehungen nicht passt. Zweiter Strang, ich bin unzufrieden, wenn es mit mir nicht passt. Ja? Es kann sein, dass ich einfach krank bin, dass ich Schmerzen habe, dass ich verzweifelt bin wegen irgendeiner Sache, ja? die mir nicht und nicht gelingen will. Also ganz oft sind es einfach körperliche Schmerzen oder psychische Krankheiten oder das Wissen, dass die oder jene Sehnsucht nicht mehr möglich ist mit mir, weil ich es nicht mehr in der Lage bin zu tun. Das gilt auch gerade für den alten Menschen. So gern wäre ich nochmal, keine Ahnung, nach Frankreich gereist, ist aber nicht mehr möglich. Und ich bin deshalb total traurig, weil ich verbinde mit Frankreich so viel und es gelingt nicht mehr, nach Frankreich zu fahren. Oder was auch immer, ja. Oder ich kann es nicht leisten und bin deshalb total unzufrieden. Also da geht es eher dann um meine Erwartungen, um meine Ideale, um meine Sehnsüchte, um meine Hoffnungen. Und wenn ich in meinen Idealen, die mir so wichtig sind, ja, enttäuscht bin, und das kann ganz kleine Ideale werden, ich möchte wenigstens noch jeden Tag selbst einkaufen können, ich möchte wenigstens noch jeden Tag selbst in die Messe gehen können, auch alles das kann ich nicht mehr, ich muss mein Ideal zurückschreiben, ich kann nur noch jeden Tag Radio Maria um 8 Uhr in der Früh die Messe mitfeiern und kann nicht mehr in die Messe gehen. Ja, aber das ist auch schon eine Möglichkeit, dass ich wieder zufriedener werde, dass ich wieder geduldiger werde mit mir. Also finde ich bei mir einen Ausweg, dass ich sage, okay, ich kann mein Ideal ändern, ich kann meine Erwartungen runterschrauben, ich kann etwas bei mir selbst, bei meinen fixen Vorstellungen ein bisschen verändern, um innerlich freier zu werden. Das ist nämlich auch eine große Gefahr, wenn ich da nichts mehr verändern kann, wenn ich sage, das muss so sein und das war immer so und ich bin nicht bereit, da was zu ändern, komme ich in eine Verschwörungstheorie hinein, wo ich das Gefühl habe, alle sind gegen mich, weil ich kann ja nichts ändern. Also immer wenn ich die Schuld nicht bei mir suche, wobei ich jetzt dann nicht damit sagen möchte, dass jemand Schuld hat, wenn er nicht in die Messe mehr gehen kann zum Beispiel. Er ist einfach halt körperlich zu schlecht benannt und es geht halt eben nicht. Ja? Das ist nichts, hat nichts mit Schuld zu tun. Aber oft empfindet man das, na, ich bin zu faul oder ich bin zu schlecht und macht sich dann selbst ein Stück noch mal mehr schlechtes Gewissen und Schuldgefühle, die gar keine Schuld sind, aber es geht einem schlecht und man kommt dann gar nicht mehr aus seinem eigenen Unzufriedenheit und Ungeduld Zirkel raus. Und es ist dann sogar so, dass ich dann zunehmend mehr auch in Verschwörungstheorien und in Verfolgungswahn hineinkommen kann, wo ich das Gefühl habe, alle sind gegen mich. Und alle mögen mich eigentlich nicht und in Wirklichkeit meinen es eh alle nicht gut mit mir und jetzt bin ich eh schon abgeschrieben und alteisen und unnötig. Das kann auch für den jungen Menschen gelten. Ich habe in meiner therapeutischen Praxis Menschen, die ganz jung sind und die schon so früh aufgegeben haben, die vielleicht sogar noch unter 30 sind und die so reden, wie wenn sie über 80 wären. Und ich sage dann immer, bitte, Sie haben das Leben vor sich. Was ist passiert, dass Sie sich selbst nichts mehr zutrauen? Und wir kommen dann eh oft auf Gründe. Aber Sie können sich vorstellen, dass jemand dann ungeduldig ist, wenn er so gar keine Perspektive hat, wenn er so gar keinen Sinn im Leben hat. Und der dritte große Strang, also erster Strang ist unzufrieden und damit ungeduldig mit Beziehungen. Der zweite ist unzufrieden und damit ungeduldig mit mir selbst, aufgrund von körperlichen oder psychischen Einschränkungen und mangelnden Erfüllungen meiner Erwartungen. Und der dritte ganz große Punkt ist eben meine Leistungskraft. Das, was ich gern tun mag, so wie ich mein Leben entwerfe. Das ist die Arbeitswelt, das ist aber auch mein Haushalt zu Hause, das ist die Kindererziehung, das ist, wenn ich in Pension bin, mein Tagesprogramm, was ich mir vornehme, das ist, wenn ich im Orden bin, meine seelsorglichen Aufgaben, meine Gebetsaufgaben, meine Verpflichtungen, die ich habe, die ich mir selbst einfach auch, die mir auch gesetzt wurden aufgrund von meiner Rolle, aufgrund von meinem derzeitigen Status. Und als Pensionist habe ich natürlich andere Aufgaben als Student, aber wenn beides nicht gelingt, wenn ich bei beiden das Gefühl habe, dass ich bringe das nicht zusammen, ja, ich schaffe das Studium nicht, oder eben jetzt als Pensionist, ich vertue den Tag und die Zeit verrinnt und ich werde bald sterben und Hilfe, es passiert nichts und wie geht das weiter und dann bin ich super unzufrieden, dann bin ich super ungeduldig. Dann schlägt das natürlich auch auf die Beziehung, dann schlägt das natürlich auch auf meine restlichen Erwartungen und Ideale und dann werde ich sehr ungeduldig sein. Ich würde jetzt Maria bitten, da einige Takte Musik zum Nachdenken noch einzuspielen und dann werden wir genau da weitermachen, wie komme ich denn da auch heraus, wie komme ich da wieder in die Geduld hinein und dann wird es noch einen Teil geben zum Thema Aggression.
Schwerpunktwoche Geduld in der Sendung Lebenshilfe auf Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Geduld und Aggression, das ist heute unser Thema vom Umgang mit aggressiven Menschen. Wir haben jetzt im ersten Teil schon so ein wenig gehört vom Zusammenhang des Ungeduldigseins und Unzufriedenseins in meinen Beziehungen mit mir selbst, mit meiner Leistungskraft. Wir sind verbunden mit Dr. Reinhard Pichler, er ist Psychotherapeut. Wir gehen jetzt in den zweiten Teil.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht haben Sie auch das eine oder andere bei sich erkannt und bitte, wenn Sie was erkannt haben, seien Sie da nicht böse auf sich, das ist das Zentrale, sondern es ist so, wie es ist und der nächste Schritt sollte jetzt sein, gut, dass ich es erkenne, danke Jesus, dass ich es erkenne und ich komme jetzt wieder damit in eine neue Weite, in eine neue Möglichkeit hinein. Und wenn zum Beispiel ich erkenne, ich bin unzufrieden mit meiner Leistungskraft nimmt ab oder ist nicht so, wie ich es mir vorstelle, oder ich merke, meine Kinder sind nicht so geworden, wie ich es erhofft habe, obwohl ich so viel investiert habe und jetzt bleibt mir nur noch die Geduld und das Gebet, dass hoffentlich sich noch was bessert. Bitte seien Sie nicht verzagt. keinen Samen, den sie ausgesät haben, weder ein guter noch ein Unkraut, bleibt unfruchtbar, das meiste geht auf. Und es ist eben so im Leben, dass das nie wir einen 100% reinen Weizen aussehen können. Nicht einmal in der Bibel war es so, ja, sondern es wird immer auch Unkraut dabei sein. Wir werden, weil wir eben Menschen sind, weil wir eben auch noch von der Erbsünde auch noch belastet sind, obwohl wir schon erlöst sind durch Jesu Tod und Auferstehung mit hineingenommen sind in seine Herrlichkeit, sind wir trotzdem noch nicht ganz fertig. Und deshalb geht es auch darum, auch zu akzeptieren, dass es auch noch Unkraut in unserem Leben gibt, dass es auch noch Schlechtes in unserem Leben gibt, noch nicht Vollendetes, noch nicht Perfektes. Und das ist der Sinn, warum uns Jesus in die Geduld hineinführt. Ja? Beides, den Weizen und das Unkraut, wachsen zu lassen bis zur Ernte. Und die Ernte bestimmt Jesus, wann die Ernte ist. Das bestimmen nicht wir. Wir dürfen nur nicht vorschnell alles abmähen, weil wir es nicht aushalten und weil wir sagen, das blöde Unkraut muss weg. Ja? Oder um ein modernes Bild zu nehmen, es gibt ja jetzt, was Gott sei Dank jetzt verboten wurde, dieses Roundup, ein Unkrautvernichtungsmittel, das wirklich alles zerstört hat, wo dann nachher nur noch die blanke Erde war. Und das ist natürlich ein sehr großer Erfolg. Ja? Man braucht nur drüber gießen. Und nachher ist alles hin und man denkt sich, super, jetzt habe ich alles zerstört, ja? Sowohl die gute Wiese als auch das Unkraut, sowohl den Weizen als auch das da nicht gute Samen. Und ja, es ist gefährlich, es gibt Dinge, die sind gefährlich, manches Unkraut ist hochgiftig, ja? Wenn im Hirse ein Stechapfel ist und der Stechapfel, da sind schon drei Körner tödlich, die sind allerdings schwarz und der Hirse ist golden, so gelblich-beige, dann kann man es gut unterscheiden, aber man darf auf keinen Fall einen Stechapfelsamen essen, sonst ist man nämlich wirklich ab vier Samen tot, habe ich jetzt erst vor kurzem gelernt. Und daher darf man es nicht jetzt da kleinreden und man darf jetzt nicht sagen, es ist ja eh egal und macht ja nichts, das Unkraut. Ja? Auch Kinder können so entgleisen, dass sie wirklich auf die schiefe Bahn kommen, dass sie in Drogen, wir wissen das eh alle. Und man muss schon wachsam sein, unbedingt. Aber trotzdem braucht es auch die Geduld. Und wie komme ich in die Geduld? Indem ich mich wieder vertrauensvoll in die Hände Jesu lege und sage, Jesus, ich habe mein Bestes getan. An dir ist es jetzt mir zu helfen, die Stechapfelsamen zu finden und die auszusortieren und aufzupassen, dass es keiner isst, wenn schon welche drin sind. Es ist deine Entscheidung gewesen, dass welche drin sind. Ich konnte nichts dazu tun. Ja? Die hat der Wind angetragen. Ja? Welcher Wind auch immer, welcher Geist auch immer. Es ist so. Ja? Und jetzt geht es aber darum, dass du mir hilfst, dass nichts gefährlich wird. Ja? Und dann, liebe Hörer, liebe Hörer, Sie spüren schon, dann kommen wir wieder in die Ruhe hinein. Wenn das nicht ist, wendet sich alles gegen mich. Und jetzt komme ich zum Teil der Aggression noch. Die letzten 5 Minuten, bis Sie gerne mit mir ins Gespräch kommen können. Wenn ich es nicht schaffe, in die Geduld zu kommen, wenn ich nicht wieder meine innere Kontenance, meine innere Zufriedenheit finde, dann wende ich mich gegen mich im Prinzip, ich bin böse auf mich, ich bin unversöhnlich mit mir und dann wäre ich aggressiv. Das ist mal der Schritt 1. Weil ich das aber nicht aushalte oder weil viele eben nicht gern autoaggressiv sind, von der Natur, Gott sei Dank, weil es ja selbstschädigend ist, dann wenden sich die Aggression, aggressiven Gefühle und wendet sich die Aggression gegen andere. Also wir müssen unterscheiden zwischen Autoaggression, Aggression gegen mich selber. Das kann sich niederschlagen in Autoimmunerkrankungen. Das kann sich niederschlagen in, dass ich selber mich so wenig mag, dass mein Selbstwertgefühl sinkt. Oder das kann sich eben niederschlagen in Aggression anderen gegenüber, dass sich Kritiksucht entwickelt, dass ich grundsätzlich sage, die anderen sind eh nicht mehr so, wie es waren, das ist ja die heutige Jugend oder die heutigen Alten oder wie auch immer. Oder die Kirchen ist auch nicht mehr das, was war, es gibt auch nicht mehr das, die Sicherheit, die es gab und so weiter und so weiter. Ja. Und ich suche überall den Sündenbock außen. Sie kennen den Sündenbock-Mechanismus, indem ich jemand anderen zuschreibe, dass der da der Schlechte und der Böse ist, bin ich selber wieder ein Stück entlasteter, glaube ich. Ja? In Wirklichkeit kommt es wieder zurück, aber kurzfristig bin ich entlastet. Also der Sündenbockmechanismus, den hat eben René Girard, also von afrikanischen Stammesvölkern, entdeckt als erster. Und da war so, immer wenn ein Schuld in diesem afrikanischen Stamm war, ist ein Ziegenbock ausgewählt worden, der ist dann beklopft worden von all den Streitparteien und es sind quasi diesem Sündenbock die Sünden umgehängt worden und der ist dann in die Wüste hinausgetrieben worden, ist dann dort verhungert und hat quasi die ganzen Sünden aus dem Stamm hinausgetragen. Und damit war das dann erledigt und sie konnten sich wieder vertragen, weil er alle ihre Sünden weggeschickt haben. Gott sei Dank haben wir die Beichte, wir können alle unsere Sünden Jesus durch den Priester einfach auch sagen und wir sind dann frei und wir können dann wieder neu auf den anderen zugehen. Das heißt, dass wir aber trotzdem den anderen wieder in die Augen schauen müssen und uns trotzdem noch beim anderen entschuldigen. Wir können nicht nur beichten und sagen, jetzt ist ja alles wieder gut, sondern das ist eben auch das alte Ablassdenken. Ich bin für die Sünden, die ich getan habe, auch verantwortlich. Also die Sündenstrafen, die werden eben durch den Ablass dann getilgt und der Ablass heißt, ich muss dann trotzdem noch zu dem anderen Menschen gehen und mich mit ihm wieder aussöhnen, mit ihm mich wieder ausreden und wieder neu anfangen. Da wieder meine Aggression eben umwandeln, wieder in Geduld. Wie entsteht Aggression? Das ist wieder auch ganz unterschiedlich, aber jeder hat Aggression, das ist nämlich aggredere, das ist etwas zu sich ziehen, zu sich bringen, ist auch was Gutes, gibt eine positive Aggression, weil sonst könnte ich nicht einmal aus meinem Sessel aufstehen oder aus dem Bett aufstehen und würde liegen bleiben. Ich muss in der Lage sein, Muskeln anzuspannen und mir im Kopf vornehmen, ich stehe jetzt aus dem Bett oder vom Sessel auf und dann kann ich was tun. Also Aggression ist grundsätzlich was Gutes, weil es mir Kraft gibt, etwas anzupacken. Wenn das Ganze sich ins Negative dreht und das dann in Kriege ausartet, wo ich nur noch voller Hass und voller Feindschaft dem anderen missgünstig anschaue, dann hat die Aggression sich eben in eine negative Aggression gewendet, wo ich eigentlich dann auch das Maß längst verloren habe, mir aber dessen gar nicht bewusst bin und das ist wie eine Droge, wie ein Rausch, wo ich dann nur noch im Hass drinnen bin und in der Rache drinnen bin und in der Versuch, in der Vergeltung drin bin, Auge um Auge, Zahn um Zahn und noch mehr Zähne als meine Zähne. Es muss noch mehr vergolten werden, das reicht nicht. Und das ist auch eine Situation, wo ich dann ganz schwer rauskomme, wenn ich da mal drin bin. Ja. Es gibt keine Versöhnung, wenn ich in der Haltung drinnen bin, komme ich auch nicht in die Geduld rein, weil ich bin ja immer bereit, dem anderen noch was Böses zu tun und da muss ich ungeduldig sein. Ich kann nicht loslassen. Deshalb hängt Geduld und Loslassen auch ganz eng zusammen. Und das ist auch schon mein Schlusswort und freue mich schon, wenn wir gemeinsam ins Gespräch kommen. Wer loslassen kann, der kommt auch wieder raus aus seinen engen, aus seinen aggressiven Tendenzen, die jeder von uns hat und kommt wieder rein in die Ruhe, in die Geduld und in die Zufriedenheit.